ARD.
Dürre in Deutschland, wie wir im Garten und auf dem Balkon Wasser sparen können.
Handy weg, Smartphone-Nutzung von Eltern kann den Kindern schaden.
Und Vorfreude, was ihr über den diesjährigen Eurovision Song Contest wissen müsst.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Freitag, der 16. Mai und heute sind nochmal Philipp Lacomi und Tanja Haustetter für euch da.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Am Anfang wollen wir über Trockenheit sprechen, denn dieser Frühling ist extrem trocken. Ihr könnt ja mal überlegen, wann es bei euch das letzte Mal so richtig geregnet hat, also länger und ausgiebiger. Hier in Leipzig ist es eine Weile her und nach aktuellen Prognosen soll das deutschlandweit auch bis Ende Mai so bleiben. Kaum oder gar kein Regen.
Ja, ist hier ähnlich in Nordrhein-Westfalen und wir schauen uns mal an, was das für Konsequenzen hat und wie wir selbst auch Wasser sparen können, zum Beispiel in dieser Zeit jetzt, vor allem im Garten und auf dem Balkon.
Die Sonne scheint in den letzten Wochen gefühlt ununterbrochen, Regen gibt's kaum. Klingt erstmal nach Traumwetter, fühlt sich teilweise auch so an, wenn man draußen in der Sonne sitzt, ist aber für die Böden in Deutschland gar nicht so gut. Die Bauern machen sich jetzt schon richtig Sorgen um ihre Ernte und da hat der richtige Sommer ja noch gar nicht begonnen.
Ja, vor allem die oberen Bodenschichten sind in vielen Teilen von Deutschland ausgetrocknet. Kann man teilweise auch schon sehen, finde ich. Und das Problem ist, wenn es dann regnet nach einer langen Trockenperiode, dann nimmt der Boden das Wasser schlechter auf, sagt auch Jan. Er ist Landwirt im Münsterland.
Das Problem ist, hier oben wird es einfach immer härter. Ne? Und wenn dann irgendwann mal Wasser kommt, ne, dann trifft das wie auf so eine Betonschicht.
Ja, das Absurde daran ist halt, wenn es dann mal richtig dolle regnen sollte, kann es auch leichter zu Hochwasser kommen, weil wie gesagt der Boden das Wasser nicht mehr aufnimmt. Das kann dann auch schnell gefährlich werden.
Momentan ist an Hochwasser oder Regenwasser oder so noch nicht wirklich zu denken, sagen auch die Wetterberichte. Landwirte schauen deswegen besorgt auf die Wetter-Apps und natürlich sind auch Gartenbesitzer irgendwie betroffen. Wenn es weniger regnet, müssen die natürlich mehr bewässern.
In ersten Orten gibt es dafür jetzt sogar schon Beschränkungen, also was das Bewässern anbelangt. In Hannover gilt das ab Juni, wenn da über 27 Grad sind, darf tagsüber nicht bewässert werden. Da soll das Grundwasser geschont werden und tagsüber Gießen verbraucht halt mehr, weil dann auch mehr Wasser verdunstet. Ähnliches gilt in Sachsen-Anhalt im Altmarkkreis Salzwedel. Da wurde angekündigt, dass man bald kein Wasser mehr aus Flüssen, Teichen oder Seen entnehmen darf.
Ist also echt kein Spaß. Und in einigen Landkreisen werden Leute aufgerufen, sorgsamer mit Wasser umzugehen. Und das zeigt nochmal mehr. Wasser wird zu einer immer wertvolleren und knapperen Ressource.
Deswegen wollen wir euch jetzt mal drei Tipps geben, wie man im Privaten Wasser sparen kann, egal ob auf Balkon oder im Garten.
Als erstes am besten morgens gießen. Dann ist die Erde noch kühl und es verdunstet nicht so viel, wie wir gelernt haben. Wichtig dabei, ihr müsst nicht jeden Tag gießen. Lieber nicht ganz so oft und dafür dann ein bisschen mehr. Mhm. Ein- bis zweimal pro Woche gut gießen reicht komplett eigentlich.
Aber auch nicht so, dass ich jetzt extreme Pfützen bilden, dann kann es zu Staunässe kommen. Das sollte man vermeiden.
Genau.
Punkt 2, versucht Wasser aufzufangen. Ist jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt, aber Regentonnen sind natürlich immer ein Mittel der Wahl, vor allem, wenn sie an Regenrinnen angeschlossen sind.
Ja, und der letzte Punkt, am besten nutzt ihr Pflanzen, die nicht so viel Wasser brauchen überhaupt. Man kann nämlich den Garten auch etwas an die heißen Sommer anpassen. Rasen ist zum Beispiel Wasserschlucker Nummer 1. Den könnte man zum Beispiel gegen ein bisschen Staudengarten austauschen. So hat es auch Timo aus Mölschbach im Hunsrück gemacht.
Ja, auf der Rasenfläche, da brennt es richtig, die Sonne. Ja, und so in den Stauden und so, da merkt man im unteren Bereich, dass es einfach frischer ist.
Ja, in dem Bereich muss er vor allem dann deutlich weniger gießen und der Garten trocknet nicht mehr aus. Und natürlich netter Nebeneffekt, Geld spart man damit ja auch noch, weil man weniger Wasser verbraucht. Für den Balkon geht das übrigens auch, denn auch da gibt es Pflanzen, die Trockenheit gut aushalten. Da zählt sowas dazu wie Lavendel oder schwarzer Holunder.
Eine Diskussion, die auch immer mal wieder aufkommt, sind Pools und ob es da strengere Regeln geben sollte. Es gibt ja circa 2 Millionen Pools in Deutschland und die verbrauchen natürlich viel Wasser. Also in so einem standardrunden Gartenpool, hier so ein Plastikding, 1 Meter hoch und 3,50 Meter breit, da passen ja so ungefähr 9000 Liter. Das ist ja nicht wenig. Trotzdem, Verbote sind da noch nicht auf dem Weg und da würden, glaube ich, auch ziemlich viele Leute protestieren.
Vermutlich, ja. Dann zum Schluss kurz die Frage, wie geht's jetzt weiter in den nächsten Monaten mit der Trockenheit? Müssen wir uns große Sorgen machen. Ob im Sommer die große Dürre droht, ist noch völlig offen, sagen Wetterexperten, weil halt unklar ist, ob Regen kommt. Aber, und das ist noch ein wichtiger Punkt zum Schluss, in der Zukunft werden trockene Frühjahre, also wie wir es gerade auch erleben, durch den Klimawandel wahrscheinlicher. Das liegt an den höheren Temperaturen. Dadurch entziehen die Pflanzen schon früher als sonst dem Boden das Wasser.
Unsere Kurznachrichten.
Heute soll es wieder einen Versuch zwischen Russland und der Ukraine geben, über eine Waffenruhe zu sprechen. Vertreter der Ukraine und aus Russland sollen in der Türkei verhandeln. Eigentlich sollte es gestern schon Gespräche geben. Dafür war der ukrainische Präsident Selenskyj auch extra in die Türkei gereist. Der russische Präsident Putin kam aber nicht und hat stattdessen eine Delegation geschickt. Inzwischen ist auch Selenskyj wieder aus der Türkei abgereist.
Für den neuen Finanzminister Klingbeil war gestern ein ganz wichtiger Termin. Er hat die Steuerschätzung bekannt gegeben. Davon hängt ab, ob gespart werden muss oder ob es Raum für zusätzliche Ausgaben gibt. Und das Ergebnis ist eindeutig, wir müssen sparen. Denn Bund, Länder und Gemeinden müssen in den nächsten Jahren mit deutlich geringeren Steuereinnahmen rechnen. Bis 2029 erwarten die Steuerschätzer 81,2 Milliarden Euro weniger Einnahmen. Das ist jetzt deutlich weniger. Es liegt vor allem an der stagnierenden Wirtschaft, sagen sie. Dennoch sagt Klingbeil, sein Ministerium soll ein Investitionsministerium werden.
Und zum Schluss noch Ex-Bayern-Coach Hansi Flick ist in Spanien jetzt für viele ein totaler Held. In seinem ersten Jahr als Trainer von FC Barcelona hat der Verein direkt die spanische Meisterschaft gewonnen. Für Flick ist das ein Triple. Barcelona hatte auch schon in der Supercopa und der Copa del Rey gewonnen. Unsere Kinder hängen alle viel zu viel am Handy oder am Tablet. Das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit. Im Vergleich mit anderen Ländern gehört Deutschland da zu den Spitzenreitern tatsächlich. Eine Studie aus Australien zeigt jetzt, dass wir Eltern das aber auch oft vorleben. Und wenn wir ständig aufs Handy gucken, kann sich das grundsätzlich negativ auf die Entwicklung unserer Kinder auswirken.
Bei der Studie haben mehr als 70% der Eltern angegeben, dass sie beim Spielen mit ihren Kindern oder beim Essen digitale Geräte benutzen, also Handys, Tablets und so weiter. Für die Studie wurden 15.000 Menschen aus verschiedenen Ländern befragt.
Und dabei kam dann raus, dass dieses ständige auf das Handy gucken Folgen haben kann. Bei Eltern, die oft am Handy oder Tablet hängen, hatten Kinder unter 5 Jahren schlechtere geistige Fähigkeiten entwickelt, konnten also nicht so gut lernen, sprechen oder sich konzentrieren. Sie hatten außerdem eher emotionale Probleme, haben sich weniger sozial verhalten und hatten eher eine schwächere Bindung zu ihren Eltern.
Wenn Mama oder Papa öfter am Handy hängen, dann bekommt das Handy die Aufmerksamkeit, die sonst das Kind bekommen würde. Mhm. So klar muss man sich das vor Augen führen. Man reagiert natürlich dann auf die Aufforderungen der Kinder langsamer, oberflächlicher oder sogar abweisend oder nimmt die Signale der Kinder gleich gar nicht wirklich wahr.
Und das führt dann dazu, dass die Kinder weniger geistig angeregt werden durch ihre Eltern, mit denen sie in dem Alter ja oft oder am meisten zusammen sind. Und dadurch kann sich zum Beispiel die Sprachentwicklung der Kinder dann verzögern. Ist ja logisch, weil da im Alltag einfach weniger miteinander gesprochen wird. Und Kommunikation ist gerade in den ersten Lebensjahren ein sehr wichtiger Faktor für die Sprachentwicklung, sagen auch Experten.
Neben der Sprache kann das auch Konsequenzen für die soziale Entwicklung haben, weil Kinder sich oft nicht wahrgenommen fühlen und mit dem Gerät um die Aufmerksamkeit der Eltern konkurrieren müssen. Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass Kinder, deren Eltern oft Handys nutzen, selbst viel Zeit vor Bildschirmen verbringen.
Ja, und es ist auch total egal, was wir gerade machen am Handy. Ich denke da auch an mich selbst. Ich fühle mich da so ein bisschen ertappt, weil ich alles über das Ding mache. Ja. Termine buchen, E-Mail schreiben, Notizen, Einkäufe, Verabredungen und so.
Gehört halt zum Leben dazu die ganze
Zeit.
Ne?
Ich mache auch viel fürs Kind dann, aber oft fällt mir was ein und dann greife ich einfach dazu. Und jetzt will ich mich mal mehr beobachten, wie oft ich das Handy tatsächlich in der Hand habe, wenn mein Sohn dabei ist. Also einfach mal so einen Fokus drauf richten.
Ja, das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Selbsterkenntnis, der erste Schritt zur Besserung.
Ja, genau.
Vielen Eltern ist nicht bewusst, dass das ihren Kindern offenbar schadet.
Also wichtige Erkenntnis, gerade wenn die Kinder sehr klein sind, ist es besonders wichtig, das Handy auch mal wegzulegen.
Helfen kann dabei natürlich, wenn ihr bildschirmfreie Zeiten und Zonen einführt. Der Hauptautor der Studie rät Eltern, sie sollten darauf achten, dass gerade beim Essen, während der Spielzeiten oder beim ins Bett bringen keine Handys im Raum sind und wenn, dann unbedingt stumm geschaltet.
So, ist Freitag und wir gehen Richtung Wochenende und das heißt für mich, ich bin schon mit einem halben Kopf beim Einkaufen für morgen und zwar deswegen. Da geht mein Herz auf. Dann ist nämlich das Finale vom Eurovision Song Contest und da machen wir zu Hause immer so ein kleines Happening draus mit Freunden und Familie, lecker essen und trinken und so. Und da freue ich mich voll drauf.
Ja, da bist du nicht allein. Weltweit gucken jedes Jahr über 150 Millionen Menschen das Finale des ESC im Fernsehen. Den Eurovision Song Contest gibt es schon seit 1956. Er ist die größte Musikshow der Welt. Es gibt immer viel zu sehen. Schrille, wunderschöne Outfits, mal kuriose, trashige Auftritte, tolle Bühnenbilder. Beim ESC ist irgendwie gefühlt alles möglich.
Genau, das macht es ja so spektakulär, finde ich. Nach dem Sieg von Nemo im letzten Jahr findet das ESC-Finale diesmal in der Schweiz statt. Und zwar in Basel. Für Deutschland tritt das österreichische Duo Arbor und Tünner an mit ihrem Lied Baller.
Ich baller, 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 lächeln ihn aus. Ja, noch baller, 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 und knallen auf mein Dach.
Geht schon richtig ab da, ne?
Die beiden sind Geschwister, aber und Tinna kommen aus einer sehr musikalischen Familie in Wien. Der Vater ist Cellist bei den Wiener Philharmonikern. Also sie haben von klein auf auch klassische Instrumente gelernt. Die ersten gemeinsamen Songs haben die Geschwister 2016 aufgenommen. Letztes Jahr waren sie sogar schon als Support Act auf der Tour von Nina Chuba dabei. Und jetzt stehen sie am Samstag vor Millionen Zuschauern beim ESC.
Ich weiß nicht, wie wir die Nerven behalten. Ich glaube, es ist einfach das Bewusstsein, dass es nicht um Leben und Tod geht, sondern es ist ein sehr, sehr wichtiger, wahrscheinlich die größte Performance unseres Lebens. Ich habe keine Ahnung. Wir sind einfach gelassen. Kurz bevor wir auf die Bühne gehen, 10 Sekunden davor, schlägt das Herz höher. Aber ich glaube, sobald die Performance dann wieder beginnt, legt sich das wieder, dann performt man.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, wie da das Herz geht. Dann merkt man es den meisten aber gar nicht mehr an. Wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, wieso treten denn Leute aus Österreich für uns an? Das ist beim ESC tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich, dass Länder mit Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Ausland antreten. Für Irland singt diesmal zum Beispiel eine Schwedin, für San Marino ein Italiener und für Schweden treten Finnen an. Ich sag ja, der ESC ist halt besonders.
Insgesamt machen 37 Länder beim ESC mit und bei internationalen Buchmachern laufen schon lange natürlich Wetten, wer gewinnen wird. Im Moment werden den Schweden die meisten Chancen auf den Sieg eingeräumt mit der Comedy-Musikgruppe Kai. Ihr Song heißt Bara Bada Bastu. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Übersetzt, einfach in die Sauna gehen. Wie das dann im Radio läuft, auf jeden Fall.
Ja, und gespannt. Die Show dazu. Ich hab schon mal Sneak Peek gemacht. In Skandinavien sind Kai längst Kult und das Lied steht auch seit Wochen auf Platz 1 der schwedischen Charts.
Ich würde jetzt sagen, Schweden gewinnt, weil das ist ein Song, der ist unbeschwert, lustig, gut für die Seele.
Sagt auch dieser Gemüsehändler aus Basel, dort, wo das ESC-Finale am Samstag ja stattfindet.
Können wir dann auswerten, ob der Gemüsehändler recht behalten
hat. Gute Laune stimmt aber schon mal, finde ich.
Für Deutschland sieht es mal wieder nicht so gut aus. Aber und Tinna landen bei den Buchmachern und Umfragen eher so im Mittelfeld. Mal sehen, ob es so kommt. Wenigstens wäre es dann nicht der letzte Platz. Das ist Deutschland nämlich insgesamt schon 11 Mal passiert. Das hat sonst nur noch Norwegen geschafft. Trauriger Rekord.
Oh ja, genau. Um was Positives dagegen zu halten. Deutschland hat bisher 2 Mal den ersten Platz geholt. 1982 hat Nicole mit ihrer Gitarre und ein bisschen Frieden gewonnen und 2010 dann Lena mit Satellite. Die war damals von Stefan Raab gecastet, genauso wie Arbor und Tinna, die dieses Jahr für Deutschland antreten.
Auch in diesem Jahr gilt, der ESC will eigentlich keine politische Veranstaltung sein, aber auch diesmal gibt es wieder Protest. Mehr als 70 ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ESC fordern in einem offenen Brief, dass Israel von der Veranstaltung ausgeschlossen wird wegen der schwierigen Lage in Gaza. Da leiden die Menschen seit Wochen Hunger, weil die israelische Regierung keine Hilfslieferungen mehr reinlässt. Und die Unterzeichner argumentieren, Russland hätte man damals doch auch ausgeschlossen wegen des Angriffs auf die Ukraine.
Die Veranstalter sagen aber, sie haben den Protest zwar gehört, es sei aber nicht ihre Aufgabe, Konflikte zu vergleichen. Also wird Israel am Samstag mit der Sängerin Yuval Raphael starten, die selbst das Massaker der Hamas vom 7. Oktober überlebt hat. Und sie singt davon, dass trotz allem Schmerz immer wieder ein neuer Tag beginnt.
Und dann gibt's noch eine Entscheidung, die viele in der queeren Community enttäuscht hat. Beim ESC in Basel dürfen Teilnehmende dieses Jahr nur noch die eigene offizielle Landesflagge auf den Bühnen und auf den Pressekonferenzen zeigen. Pride-Flaggen, also Regenbogenflaggen, sind nicht mehr erlaubt.
Das empfinden viele queere Fans als Rückschritt, weil der ESC bei der queeren Community besonders beliebt ist und der aus deren Sicht ja auch von der Vielfalt lebt. Die Regenbogenflaggen waren auch echt viel auf der Bühne, im Publikum und der Community zu sehen sonst.
Moderiert wird die Show dieses Jahr von 3 Frauen, den Moderatorinnen Sandra Studer und Michelle Hunziker und von der Comedian Hazel Brugger.
Ja, das hat mich irgendwie überrascht, weil Hazel ja für so einen trockenen Humor steht. Und ich kann sie mir echt voll schwer in dieser Glamour-Glitzer-Welt vorstellen vom ESC. Das wird bestimmt cool und interessant.
Wer auch wieder als Land beim ESC vertreten ist, ist Australien. Da gibt es so eine große Fanbase, dass die ESC-Verantwortlichen vor ein paar Jahren gesagt haben, ach komm, dann macht einfach auch mit.
Ob man den Eurovision Song Contest jetzt mag oder auch nicht, er ist einfach ein kulturelles Phänomen und bei 150 Millionen Zuschauern irgendwie auch ein kollektives TV-Erlebnis.
Ja, allen Fans dann viel Spaß beim Schauen, läuft Samstag ab 21 Uhr im Ersten.
Ich, die ja eigentlich fast gar kein lineares Fernsehen mehr guckt, werde auf jeden Fall mit Freude davor sitzen. Wochenende steht schon mal bei mir.
Love, oh love. Da, da, da.
So ähnlich.
Ich höre auf mit diesem Ohrwurm. Wünschen wir euch jetzt ein schönes Wochenende, egal was ihr macht. Hier sind am Montag Magdalena Bienert und Uli Spinnrath für euch am Start. Macht's gut und bis bald.
Tschüss.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.